Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bestimmen heute auch unser Sportprogramm. Beim ATP-Tennisturnier von Hamburg nämlich machte ein Franzose erneut Schlagzeilen, um dessen positiven Test es vor 3 Wochen schon bei den US Open Wirbel gab. Ina Kast fasst zunächst aber einmal das Sportliche zusammen.
Bei seinem ersten Auftritt auf dem Center Court von Hamburg hat Dominik Köpfer den rund 1000 Zuschauern viel Unterhaltung geboten. Er zwang den Weltrangisten 10. Roberto Bautista Agut in einen Entscheidungssatz. Am Ende gewann ihn aber der Spanier mit 6:3. Zuvor scheiterte bereits Jannik Hanfmann am Chilenen Christian Garin. Einen richtig guten Eindruck hat Turnierfavorit Stefanos Tsitsipas in seinem Erstrundenmatch hinterlassen. Die einzig beiden verbliebenen deutschen Spieler sind die French Open-Sieger Kevin Krawitz und Andreas Mies in der Doppelkonkurrenz. Der Franzose Benoit Paire brach sein Match gegen Casper Ruud zu Beginn des zweiten Satzes ab. Anschließend gab er bekannt, dass seit seiner Ankunft in Hamburg 2 seiner Corona-Tests positiv ausgefallen sind, der Test gestern allerdings negativ war. Der Turnierarzt erklärte im Anschluss, dass Paire zwar Corona-positiv, aber nicht infektiös gewesen sei. Das Gesundheitsamt vor Ort habe nach genauer Überprüfung grünes Licht für Paires Turnierstart gegeben. Beim Franzosen war bereits Ende August im Vorfeld der US Open eine Corona-Testreihe positiv ausgefallen. Es sei nichts Außergewöhnliches, dass auch Wochen nach einer Corona-Infektion Virusmaterial nachgewiesen werde, so der Arzt.
Nach Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League sollte der europäische Supercup noch eine Krönung nach der Krönung für den FC Bayern München sein. Doch das Spiel morgen in Budapest gegen den FC Sevilla steht mehr und mehr im Schatten. Alles dreht sich um die Frage, ob es überhaupt zu verantworten ist, dieses Spiel in einem Corona-Hotspot anzupfeifen. Jenő Sipos vom ungarischen Verband erklärt die Rahmenbedingungen.
Nur 30% der Plätze im Stadion dürfen ausgelastet sein. Für Fans außerdem sehr wichtig, vor dem Eintreten ins Stadion wird die Körpertemperatur gemessen. Im Stadion gilt Maskenpflicht, in Treppenhäusern, Gemeinschaftsräumen, am Buffet, in den Toiletten, überall. Und es ist empfohlen, dass man draußen auf der Tribüne auch eine Maske trägt. Und auch die ungarische Regierung sieht kein Problem darin, ein Fußballspiel mit Publikumsbeteiligung stattfinden zu lassen, trotz steigender Corona-Zahlen. Eigentlich dürfen seit dem 1. September Menschen aus dem Ausland coronabedingt nicht mehr nach Ungarn einreisen. Doch seit dem 5. September gilt für Zuschauer internationaler Sportereignisse und kultureller Veranstaltungen eine Ausnahme. Sie dürfen für maximal 72 Stunden ins Land. Der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Gulyás: Die Frage ist, ob wir garantieren können, dass das Spiel keine Gefahr für ungarische Staatsbürger bedeutet. Wenn wir es nicht garantieren können, werden wir keine Fans ins Land lassen. Aber wenn wir es können, warum sollten wir die Fans dann nicht einreisen lassen? Die Fans sollen nur mit negativen Corona-Tests einreisen dürfen. Und das Konzept geht epidemiologisch gesehen in Ordnung, sagt Béla Merkeli, Direktor der renommierten Semmelweis-Klinik in Budapest. Wenn die Fans Masken tragen und nur jeder dritte Stuhl besetzt ist und das Spiel im Freien stattfindet, dann werden während dieser 2 Stunden keine nennenswerten pandemischen Geschehnisse passieren. Andere Experten sehen das weniger entspannt. Miklós Ruzsvay ist Virologe an der St. István-Universität in Budapest. Meiner Meinung nach ist diese Veranstaltung ein Risiko. Gesundheitlich betrachtet würde ich gegen so ein Spiel stimmen, aber ich bin nicht derjenige, der entscheidet. Die Kritik der ungarischen Opposition fällt deutlicher aus. So sprach sich der grünliberale Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, vergeblich für ein Geisterspiel aus. Die Verantwortung liege bei denen, die die Entscheidungsgewalt haben, sagte er in einem Zeitungsinterview mit Blick auf die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban. Orban selbst war in seiner Jugend begeisterter Fußballspieler und steht in der Kritik, sehr viel Geld in die ungarische Fußballinfrastruktur zu pumpen. In diese Kerbe schlägt Balázs Barkóczy von der Oppositionellen Demokratischen Koalition. Es ist verblüffend, dass für die Orbán-Regierung das Hobby des Ministerpräsidenten wichtiger ist als eigene Mitbürger.
Serdjan Govedarica berichtete. Auch hier in Deutschland wird über die Zulassung von Fans in Hallen und Stadien weiter diskutiert. In vielen Sportarten brauchen die Clubs die Zuschauereinnahmen zum Überleben. Um die Verluste aufzufangen, können sich Vereine um Hilfen durch den Staat bewerben. Doch anscheinend sind dabei einige benachteiligt, berichtet Erik Eggers.
200 Millionen Euro umfassen die vom Bund aufgelegten Corona-Hilfen für den Profisport. Das Geld, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer vor einigen Wochen, solle dem Leistungssport als wichtige Stütze in der Pandemie dienen. Nun aber ist die Aufregung im Handball, Basketball und Volleyball groß. Clubverantwortliche kritisieren, dass die eigentliche Idee des Programms, nämlich die Kompensation der entgangenen Ticketing-Erlöse, für verantwortungsvoll handelnde Kaufleute in Frage stehe. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Handballrekordmeisters THW Kiel, Marc Weinstock, echauffiert sich jedenfalls über die Vergaberichtlinien des Bundesverwaltungsamtes, wonach nur diejenigen Clubs in den Genuss der Zuschüsse kämen, die tatsächlich auch Verluste schrieben.
Wir haben die Bundesmittel so verstanden, dass der Bund sagt, wir helfen euch, wenn ihr weniger Tickets verkauft habt. Tatsächlich stellt der Bund jetzt aber ab darauf, dass man insgesamt auch Verluste gemacht haben muss. Und schreibt auch in einer Antwort an einen Profiverein, dass kluges wirtschaftliches Handeln nicht belohnt werden soll. Das finde ich irgendwo unfair, weil damit werden die Leute belohnt, die jetzt nicht rechtzeitig angefangen haben, Sparmaßnahmen einzuleiten.
Bei diesem Profiverein handelt es sich nach Deutschlandfunk-Informationen um den Basketball-Bundesligisten Skyliners Frankfurt. Das Bundesinnenministerium konnte sich zu diesem Sachverhalt auf Anfrage nicht kurzfristig erklären. Der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, Frank Bohmann, erklärte gegenüber dem Deutschlandfunk, seiner Kenntnis nach würden die Vergaberichtlinien des Bundes derzeit aktualisiert. Bohmann geht davon aus, dass künftig nicht nur Profiklubs, sondern auch Dachverbände wie der Deutsche Volleyballverband antragsberechtigt sind. Wie viel Geld am Ende tatsächlich bei den Clubs ankommt, scheint derzeit jedoch offen. Der THW Kiel werde sich angesichts drohender Rückzahlungsforderungen jedenfalls genau überlegen, die Bundeshilfen in Anspruch zu nehmen, so Weinstock.
Wir werden Mittel beantragen, dann ist die Frage, ob wir sie bekommen und die nächste Frage ist, nehmen wir sie eigentlich an?
Ein Ergebnis vom Handball. Flensburg-Handewitt hat in der Champions League 29-28 in Paris gewonnen. Nimmt man das Geld überhaupt an? Das fragt sich der THW Kiel, wie wir gerade gehört haben. Und das könnten sich in ganz anderem Zusammenhang vielleicht auch Sportlerinnen und Sportler in Mexiko fragen. Denn die klammen Fördertöpfe dort bringen den Start auf ganz neue Ideen, wie man die Spitzenathleten auf dem Weg zu den verschobenen Sommerspielen in Tokio unterstützen könnte. Plakativ formuliert, Gangster und Kriminelle sollen sie indirekt finanzieren. Mehr dazu von Hans-Peter Kreuzer.
Zu den Spielen nach Tokio, finanziert über Ranches, Villen, Yachten, Flugzeuge und Schmuck. Mexiko sucht ganz neue Finanzierungswege im Spitzensport. Präsident Andrés Manuel López Obrador will dazu beschlagnahmte Vermögenswerte versteigern. Nach dem Domain-Entity-Gesetz können unrechtmäßig erworbene Güter beschlagnahmt und verkauft werden. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie befindet sich Mexiko nicht nur in einer ernsten gesundheitlichen Notlage mit mehr als 700.000 Infizierten und etwa 75.000 Toten. Auch wirtschaftlich sind die Probleme groß. Nach der Verschiebung der Sommerspiele in Tokio ist auch der Sportetat leer. Deshalb will Präsident López Obrador jetzt auf eine bewährte Maßnahme zurückgreifen.
Porque esta casa de ciudadano
Für 5 Millionen Euro war das Herrenhaus des mexikanischen Geschäftsmannes chinesischer Herkunft Ye Gon versteigert worden. Ihm wurden Verbindungen zum organisierten Verbrechen vorgeworfen. Mit dem Erlös der Auktion waren neben der Vorbereitung für Tokio 2020 auch die Prämien für die panamerikanischen Spiele finanziert worden. Der Vorschlag des Präsidenten kommt überraschend, denn derzeit klagen zahlreiche Sportfunktionäre über drohende Kürzungen des Sportbudgets für 2021. Auch der Fonds für Hochleistungssport existiert seit kurzem nicht mehr. Diese Budgets werden laut López Obrador aber durch die Versteigerungen nicht profitieren.
Kolumbiens Radprofi Nairo Quintana hat alle Dopingvorwürfe zurückgewiesen. Nach der Razzia in seinem Team vor einer Woche erklärte er jetzt, er sei ein sauberer Fahrer und bei ihm seien noch nie Dopingsubstanzen gefunden worden. Ungeachtet dieser Ermittlungen in Frankreich beginnt morgen in Italien die Straßenrad-Weltmeisterschaft auf einem Kurs, den man aus einer anderen Sportart kennt und der erst seit wenigen Tagen feststeht. Holger Gerska mit der Vorschau.
Die Gastgeber hier in Imola rühmen sich für die schnellste Organisation. Tatsächlich wurde die WM erst vor 3 Wochen auf diesen Formel-1-Kurs in der Nähe von Bologna verlegt, nachdem sich der ursprüngliche Ausrichter Martigny in der Schweiz nicht mehr in der Lage sah, die Corona-Auflagen zu erfüllen. Es könnte aber auch, zumindest bei den Männern, eine der spektakulärsten Weltmeisterschaften werden. Die Besetzung ist fast perfekt. Die Tour de France-Stars, angefangen von Gesamtsieger Tadej Pogacar, treffen auf diejenigen, die gerade für die anstehenden Klassiker oder für den Giro d'Italia in Form kommen. Nur der Bund deutscher Radfahrer kann nicht in Optimalbesetzung antreten. Trotzdem ist mit Maximilian Schachmann ein Kandidat für die Podiumsplätze Kapitän. Bei den Frauen startet Lisa Brennauer mit Ambitionen im Zeitfahren.
Und genau mit diesem Zeitfahren beginnt die Weltmeisterschaft morgen Nachmittag dann auch. Am Ende noch einmal zurück zum Fußball und zu zwei Personalien. Nummer 1, Frank de Boer, der frühere Weltklasse-Fußballer, ist neuer Bonds-Coach in den Niederlanden, als Nachfolger des zum FC Barcelona gewechselten Ronald Koeman. Und Nummer 2, nach der Suspendierung von Stürmer Adam Szolai bei Mainz 05 hat die Mannschaft heute das Training bestreikt. Der Verein will sich morgen dazu äußern.